BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Zu einem Ratsch mit einem berühmten Künstlerpaar, Franziska Gräfin Fucker und ihr Mann Mauro Berg und Soli, sind bei mir zu Gast. Die beiden haben ein internationales kreatives Leben geführt, bis vor 8 Jahren auf einmal ein Herzinfarkt, alles im Leben von dem weltberühmten Maler Mauro Berg und Soli und seiner Frau Franziska Gräfin Fucker geändert hat, Gott sei Dank nicht geendet. Nach dem Herzinfarkt haben ihn die Tabletten müde und schlapp gemacht. Die Kreativität war etwas heruntergefahren. Und dann haben die beiden beschlossen, eine Ernährungsumstellung zu machen und vegan zu leben. Und dadurch haben beide etwas ganz Neues geschaffen, nämlich erstens ein Kochbuch, zweitens mehr Lebensfreude und Inspiration durch dieses vegane Leben. Wie Weichenstellungen im Leben funktionieren können, darüber spreche ich gleich mit den beiden und auch darüber, was man ändern kann im Leben und wie viel Kreatives dabei entstehen kann, wie fein veganes Essen sein kann und schmecken kann, was ein Künstlerleben im Unterallgäu bedeutet und wie man international auch in einem Dorf leben kann, wie man die große Liebe findet. Sie merken, 2 Stunden sind fast ein bisschen knapp für all unsere Themen. Ich freue mich auf meine Gäste. Grüß Gott, habe die Ehre und wie sagt man, Mauro, grande piacere und onore.
Un grande piacere e onore.
Herzlich willkommen, Franziska Gräfin Fucker und Mauro Bergonzoli. Und ich freue mich, dass ihr da seid, vom Unterallgäu gerade eben hergekommen.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre für uns, hier sein zu dürfen.
Dankeschön e buongiorno a tutti.
Oder buongiorning. Mauro sagt gerne buongiorning.
Das ist doch mal ein netter Morgengruß.
Mix. Buongiorning.
Franziska hat gerade zu mir gesagt, wir können uns duzen, denn wenn wir uns siezen würden, sag mal bitte deinen kompletten Namen. Erstens müsste ich sagen Gräfin. Ich glaube, das ist im Ratsch auch für eine Frau Kaiser kompliziert.
Ja, ich bin die Franziska. Alles gut. Da brauchen wir gar nicht reinwurschteln in die ganzen langen Namen.
Aber du hast einige Vornamen noch.
Ja, also wenn man es ganz sagen würde, so wie es im Pass steht, Franziska Victoria Elisabeth Maria Gräfin Fugger von Papenhausen. Viel zu lang. Franziska ist perfekt. Alles gut.
Und wie unterschreibt man dann im Pass oder bei Überweisungen?
Also Franziska Fugger von Babenhausen.
Das geht dann genauso. Ja. So ist auch dieses wunderbare Foodbuch, dieses Kochbuch signiert, aber es ist eigentlich gar kein Kochbuch. Magic Food ist vor einiger Zeit erschienen. Ein Gesamtkunstwerk von Mauro und Franziska. Ein tolles Buch, das Spaß macht, sich gesund zu ernähren und schön zu kochen. Viel steht auch über euch drin. Und das ist so eine Weichenstellung im Leben, die sich in eurem Künstlerleben ergeben hat, eigentlich durch einen Schicksalsschlag, der gut ausgegangen ist. Mauro hat vor 8 Jahren, es war jetzt im Juni vor 8 Jahren, einen Herzinfarkt gehabt und dadurch hat sich euer Leben komplett verändert.
Ja, da haben wir Glück gehabt. Glück muss man haben im Leben und wir hatten ganz viel Glück. Wir haben wirklich 11:45 das Ganze noch in der Notaufnahme in Großhadern erwischen können und Mauro bekam erstmal einen Notstent in seine Hauptcoronararterie, 95% zu war schon alles und der Professor meinte, wenn er noch eine nur kleine Anstrengung getan hätte, irgendwie unsere damalige, wie alt war sie, vielleicht 7 Monate, 8 Monate Jahre alte Maus irgendwie ein bisschen zu lang getragen oder eine Kiste Sprudelwasser mir vom Keller hochgeholt, dann wäre es zu Ende gewesen. Also wir haben wirklich Glück gehabt und es wurde alles noch rechtzeitig eingesetzt und dann funktionierte auch alles wieder. Aber die ganze Pharma, das Menü quasi von 8 Tabletten am Tag,
Die sehr wichtig sind
und die er eine Zeit lang eben nehmen sollte und dann eigentlich lebenslang wurde ihm verschrieben, das nehmen zu müssen. Das hat dann andere Side-Effects quasi gehabt, die dann ihm schon zu schaffen gemacht haben. Also da mussten wir uns dann überlegen, was es noch für andere Optionen gibt. Aber wir hatten sehr viel Glück, dass wir da das noch erwischt haben.
Sono fortunato.
Ja, also die Glücklichen seid ihr.
Ja.
Aber das kennen ja sicher auch Hörerinnen und Hörer leider, wie kompliziert das ist. Und wenn man es überlebt, wenn man es schafft, auch wenn es 5:05 war, dass es ja auch psychisch mit einem was macht. Die Herzgeschichten machen alle auch mit der Psyche was, weil wir alle sagen, das Herz, auch wenn es nur ein Organ von vielen ist, das Herz ist das Zentrum. Haben wir auch in der Kunst und in der Literatur immer gehabt, dass das Herz das Zentrum des Menschen ist. Und wenn da etwas ist, das macht was mit einem. Und so ein Schock und so eine schwere Erkrankung macht auch was mit einem. Ihr habt dann euer Leben komplett umgestellt und daraus ist sehr viel Kreatives und Schönes und Gesundes entstanden. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Franziska Gräfin Fucker und Mauro Bergonzoli bei mir zu Gast. Mit ihrem Kochbuch und mit ihren Weichenstellungen im Leben, die einem auch Glück bringen für die Sfortunati. Mhm. Mein Künstlerpaar, Franziska Fucker und Mauro Bergonzoli bei mir zu Gast. Wir haben gerade gesprochen, wie es passiert ist. Und Mauro, du hast ja, glaube ich, also Deutsch verstehst du gut, kannst gerne in Italienisch, Schwäbisch, Englisch antworten. Du hast vorher gar keine großen Vorzeichen gehabt, sonst hättest du es, Franziska, ja gemerkt. Ihr habt ein ganz normales, gesundes Familienleben mit weniger und mehr Stress, also keine Managerkrankheit. Es kam wie aus heiterem Himmel.
Cioè, venuto così all'improvviso, non c'erano tanti segnali.
Actually, I start to feel pain in my chest.
Also dieser Druck.
Ja, yes. Druck und so Stichschmerzen.
Walking with the trolley, with the young
Victoria. Ja, Kinderwagen schieben, immer wieder mal, blieb er dann stehen und musste dann ein paar Mal mehr durchatmen.
And I need to stop.
Oder wird es so weiß im Gesicht und du merkst, oh, irgendwas ist da. Also das kam schon so
im
ein paar
Nachhinein.
Tage vorher. Genau.
And then this one went on and on until one night at 5:00 in the morning. I wake up with this pain. And after that I was totally empty. No power. Or the arm, the
also
legs.
Die Batterie war wie?
Die Batterie war komplett leer und er konnte auch gar nicht mehr wirklich überhaupt ausdrücken, was passiert. Der hat nur noch Schmerzen gehabt und kriegte schwer Luft.
Es ist wie wenn man weiß, man stirbt
ja,
jetzt
genau,
gleich.
Also
that was the moment.
Schock.
Very, very intense.
Und das ist halt auch das Alter. Das war Mitte 40?
50. Nee, da war er 50.
50.
Ja. Genau.
Wo man immer sagt, da sollen Männer besonders gut aufpassen. Mhm. Und ihr habt kleine Kinder. Mhm. Mauro hat 5 Töchter, ihr habt zusammen 2 Töchter.
Ja.
Da ist es natürlich für eine Familie ein großer Schock, wenn man so nah am Tod vorbeischraubt.
Absolut. Das war sehr einschneidend und ein großer Wake-up-Call. Also.
Wir haben vorhin darüber geredet, dass Gott sei Dank, trotz dank der Pharmaindustrie und dank der schnellen Operation, dieser Stent gesetzt werden konnte.
The doctor, they did a great job.
Ja, viele Schutzengel waren ja auch dabei, oder welche?
Eine Armee von Ahnen auf beiden Seiten, die gesagt haben, ihr habt noch was zu tun. Der darf jetzt uns nicht abknacken, der muss noch weiterleben, der Mauro, und weiter malen vor allem.
Und ihr, eben gerade beim Künstler, ist eigentlich auch dieser Schaffensprozess dann gleich unterbrochen worden. Und Mauro war als Künstler dann auch müde und wollte auch nicht mehr malen.
Ja, wie perso la voglia.
Yes, totally.
Die Lust zu malen, nicht zu spüren in der Früh, war etwas vollkommen Neues für ihn. Und das war auch eigentlich das größte Alarmsignal. Nachdem das Herz wieder wunderbar funktionierte und alles offen war, aber dass er sagt in der Früh, er möchte nicht ins Atelier. Das war wirklich, als ob er eine andere Person auf einmal wäre. Und das für ihn, das Malen und die Arbeit ist das, was ihn erfüllt und was ihn glücklich macht. Und da haben wir gedacht, also irgendwas müssen wir da jetzt drastisch ändern, weil das kann nicht so weitergehen. Die Lust an der Arbeit und am Leben, die muss unbedingt zurückkommen. Und,
It's like to put to sleep the sensibility. The energy you have inside goes to sleep. You don't feel nothing.
Also man ist leer, empty.
Yeah, like empty.
Das ist interessant, das auch mal von jemandem zu hören, der das erlebt hat. Dann versteht man andere, die in der Situation sind, auch besser, dass da was ganz Eklatantes passiert ist. Und dann hast du, Franziska, so sind wir Schwabermädle, die Ärmel hochgekrempelt, das sagt, da muss was passieren.
Recherchiert, also der Mauro war da gerade für 9 Tage in Asien, in Hongkong zur Arbeit für die Art Basel dort und ich habe in der Zeit abends, als die Kinder geschlafen haben, immer mich hingehockt und einfach gelesen, was ich konnte, recherchiert, was ich konnte, um irgendeine andere Option zu finden, was man noch machen kann als eventueller Ersatz für die ganzen Tabletten täglich. Und bin eben auf mehrere Sachen gestoßen, wo ein paar Experten und Professoren gesagt haben, wenn man pflanzlich sich ernährt, kann man intern in den Arterien alles säubern und so auch ein bisschen vermeiden, dass da wieder Verstopfungen passieren und der Körper kann sich regenerieren. Und als er zurückkam, hat er in der Früh seinen Dinsler-Espresso draußen genossen, den ersten nach 9 Tagen Chinese Coffee, war glücklich im Garten und dann habe ich ihn den austrinken lassen und gesagt, wollen wir mal ein kleines Experiment probieren. Ich koche jetzt einfach mal 2 Monate lang nur pflanzlich und wir machen Bluttest vorher und nachher und schauen einfach, wie du dich fühlst. Und er war sofort dabei und hat gesagt, facciamo così, perché no?
Let's do it.
Let's do it. Und ja, und er hat sich sofort schnell besser gefühlt und die Blutwerte haben es dann auch wieder gespiegelt, dass sich da Dinge aber ganz schnell verbessert haben und wir sind dann einfach dabei geblieben.
Ihr wohnt auf einem Dorf im Unterallgäu, da meint man, man ernährt sich ohnehin gesund. Recht ungesund habt ihr zuvor ja auch nicht gelebt.
Nein, also
vor
allem
bei der Italiener, da hat man die beste Küche der Welt.
Der Mauro hat eigentlich im Grunde schon immer gesund gelebt. Er war natürlich, also nicht natürlich, aber er hat, als ich ihn kennengelernt habe, 2 Packerl Zigaretten am Tag geraucht. Er hat auch sehr gerne seinen Amarone getrunken, sein Vino und war jemand, der immer alles schön langsam in Zeitlupe, aber einfach ein bisschen auch sein so Rockstar-Leben hinter sich hatte. Und er hatte auch viel schwierige Situationen in seiner Kindheit durchlebt und auch mit Stress auf anderen Ebenen, dass das natürlich auch einen Einfluss aufs Herz hatte. Also die Ernährung war bei ihm im Grunde schon immer gesund, aber wir haben dann
das Drumherum,
ja.
Und das ist ja ein Prozess, das passiert ja nicht.
Now I see the difference. Now I feel very good.
Zum Glück.
Und dann ist es eben mit dieser Umstellung ein anderes Leben geworden. Und du bist ja also wir sprechen auch noch über euer beide Werdegang beruflich. Mhm. Du hast viel mit Kunst zu tun, hast auch in berühmten Auktionshäusern gearbeitet, bist, glaube ich, auch Kunsthistorikerin, auch Journalistin bei der Augsburger Allgemeinen gewesen. Also ein ganz, ganz buntes Leben. Und unter anderem, er war hier auch schon 2-mal zu Gast, bei dem legendären Sternekoch Hans Haas Assistentin gewesen. Also kennst du dich mit guter Küche, wie Mauro als Italiener sowieso. Die Mama kocht wahrscheinlich am allerbesten, aber Franziska?
Yeah, she's very good.
Und dann hast du dich einfach richtig wissenschaftlich damit beschäftigt, was gesunde, vegane Ernährung für den Körper bedeutet. Aber steht auch im Buch, müssen wir gleich vorab betonen, ist kein Ersatz für die Medikamente, die man als Herzkranker nehmen muss.
Absolut. Und man muss sich auch immer checken lassen von seinem Arzt des Vertrauens, wie die Werte sind, wie man sich fühlt. Und jeder Fall ist anders. Aber wir haben es einfach so als Test für uns mal probiert. Und er hat sich so schnell sofort besser gefühlt, dass wir einfach dabei geblieben sind. Und mein Ziel, außer mich damit beschäftigen, was Ernährung für den Körper Gutes tun kann, war auch, etwas zu kochen und Rezepte zu entwickeln, die vor allem Männern und Kindern schmecken und nicht so ein bisschen ins Diätige verzichten, du darfst das nicht und musst jetzt das und geschmacklose rennen, sondern etwas, wo du eigentlich nicht merkst, dass es jetzt rein pflanzlich ist oder irgendwas mit Gesundheit zu tun hat. Also das war eigentlich mein Hauptziel, weil wenn es nicht schmeckt, dann hätte ich den Mauro auch nicht davon überzeugen können, dass es vielleicht eine gute Idee ist, da was umzustellen.
Aber es ist ja ohnehin schwierig, in einer 4-köpfigen Familie es allen recht zu machen. Das weiß jeder, der in einem Familienverband lebt. Der eine mag das nicht, der andere mag das nicht. Die Kinder sagen immer, schmeckt mir nicht.
Ja, das war zum Glück bei uns eher immer easy, weil wir, wie gesagt, der Mauro bringt die italienische Kultur mit sich und wir haben immer gerne und viel gekocht und vor allem zu den Jahreszeiten und frisch. Und die italienische Küche ist ja sowieso, also meine absolute Lieblingsküche, aber in dem Sinn fresh, simple, nicht zu kompliziert und farbig und schmeckt wirklich allen. Und das, also bei uns, dass die Kinder so sagen, naja, schmeckt mir nicht, das war eher ungewöhnlich. Also da muss schon, das war vielleicht, wenn wir woanders gegessen haben, aber bei uns im Grunde war immer, hat es allen geschmeckt und ich habe es nur so ein bisschen wie so ein Trick umgebaut, dass es pflanzlich ist, aber man merkt es nicht.
Habt ihr vorher viel Fleisch gegessen?
Auch nicht wirklich viel. Also eher Fisch. Also vielleicht der Mauro hat einmal die Woche von unserem lokalen Metzger ein gutes Steak mitgebracht.
Das haben wir, the cut I like.
Ja, er hat es immer perfekt mit seinem Knoblauch und Olivenöl so gebrutzelt, dass es richtig sein Highlight war in der Woche auf alle Fälle, aber nicht wirklich viel. Also einmal die Woche vielleicht und sonst Fisch haben wir schon gerne und oft gegessen. Und
ein, Gott sei Dank, ein großes Kapitel in eurem traumschönen Buch ist auch die Pasta. Also die kommt nicht zu kurz. Gott sei
Dank.
Das
Leben ohne Pasta hat überhaupt keinen Sinn. Also Pasta ist ganz wichtig bei uns und kommt eigentlich täglich auf den Tisch.
And Risotto.
Con Limone, glaube ich, war das
Rezept.
Tagliatelle.
Alla Milanese Risotto ist das Lieblingsrisotto von Mauro mit Safran.
Ach, da haben wir es ja, mit Steinpilz, mit Porcini.
Yes.
Ja. Also dieses Buch darf man nicht mit leeren Magen durchblättern, habe ich schon festgestellt. Und es ist wirklich erstaunlich, dass man jedes Gericht ausprobieren möchte. Es sind auch fantastische Fotos, tolle Rezepte und nicht zu kompliziert, mit immer einem Tipp, worauf man achten muss. Zum Beispiel, dass man immer in das Gesundheitslexikon schauen soll. Das hinten der Anhang ist. Tolle Bilder, ganz großartig. Schöne Rezepte. Aber wir ratschen noch ausführlich darüber, wie man vegan einfach genussvoll und glücklich essen kann. Ihr wollt ja niemanden missionieren, ihr wollt ja nur inspirieren.
Genau, also und das war ja wirklich nur unsere Geschichte, die wir einfach, weil viele immer nach den Rezepten gefragt haben, quasi weitergeben wollten. Aber jeder muss auf sein eigenes Gefühl hören und man kann ja auch gesund und vegane Sachen essen, kombiniert mit anderen Dingen, die man auch nicht vegan dazu haben will. Das Wichtige ist easy und ohne Stress und es muss schmecken und man muss sich wohlfühlen dabei.
Wichtig bei euch beiden ist auch, was für Mauro wahrscheinlich die größte Umstellung war, kein Alkohol, keine Zigaretten und kein Zucker mehr.
Kein Zucker, kein Fleisch, kein Fisch.
Mhm. Ja, also das war...
Kein Alkohol.
Genau, das Schwierigste, glaube ich, am Anfang für ihn war das Rauchen aufgeben. Das ging aber dann relativ schnell nach dem Schock von den Herzstents. Also da hat er dann schon schnell kapiert, dass das wirklich besser ist im Garten arbeiten oder auf dem Radl mit mir über die Allgäuer Hügeldüsen, wenn ich mit dem Jack Russell rennen gehe und er frische Luft einatmet.
Euer Hund ist auch auf den Fotos.
Genau. Yeah.
Und die Katze.
Die Katze, leider, der Sweetie Boy, der ist leider gestorben vor ein paar Monaten. Das war ein kleiner Straßenkater, den wir gerettet haben, der im Buch ist. Der war so süß, aber der hat es leider nicht geschafft. Mehr als, wie viele Jahre war er bei uns? Ich glaube, 4 oder 5. Aber das war schwierig. Das Rauchen aufgeben am Anfang war schwierig. Das hat aber dann schnell verstanden, dass das besser ist für ihn und sich auch dann so schnell wieder erholt in allen Richtungen, dass das auch gar keine, sagen wir mal, Versuchung war, wieder da zurückzugehen.
Es sind ja viele Gewohnheiten.
Ja, genau.
Mit 50, wo man meinetwegen mit 20 das Rauchen anfängt oder das Trinken anfängt. Und das ist so ein Prozess des Erwachsenwerdens, meint man, haben wir alle irgendwann mal gemacht. Aber ich glaube, wenn man diesen großen Einschnitt im Leben hat, denkt man nochmal drüber nach, ist es mir das wert? Und diese Gewohnheit zu unterbrechen, wenn man das geschafft hat, ist es, glaube ich, ganz einfach. Zum Beispiel mal Alkohol- und Zigarettenverzicht.
Genau, und am besten irgendwas finden, was einem Spaß macht und einen erfüllt, um das zu ersetzen. Also in dem Moment, wo man normalerweise zur Zigarette gegriffen hätte, einfach rausgehen. Im Fall von Mauro zum Beispiel im Garten, wenn er... Während er malt, macht er oft Pausen, wenn irgendwas trocknen muss und geht im Garten arbeiten. Oder spielt Gitarre oder macht irgendwas Lustiges.
Da steht einer im Studio.
Tennis spielen oder irgendwas.
Also.
Aber ersetzen quasi die Gewohnheiten mit einer anderen lustigen Gewohnheit, die einem Spaß macht. Und dann geht das, glaube ich, sehr viel einfacher als dauernd drüber nachdenken, oh, ich soll nicht rauchen, lieber nicht und ich habe aber Lust und so. Da in dem Moment, wenn man dann eine Runde raus ist, was anderes gemacht hat, dann hat man schon vergessen und bald fühlt man sich besser und dann will man das gar nicht mehr.
Also aus der Zigarettenpause ist eine Gartenpause geworden.
Gartenpause, yes.
Aber wie gesagt,
Pausa di Giardino.
Yes.
Muss jeder machen, wie er es empfindet oder wie er es
ganz
machen
genau.
möchte. Ihr gebt ja nur Tipps, wie ihr das gemacht habt.
Das ist unsere Story.
Ja.
Actually, the smell of the flower is much better when you don't smoke.
Ja, die Empfindungen, die...
Yes, everything changed. The taste, the breed.
Das ist doch auch schön, wenn man das umswitchen kann, wenn man dann andere Gerüche, Genüsse und wie man das sich selber sensibilisieren kann für anderes, auch beim Essen.
Ja, das haben wir gemerkt, weil am Anfang, es war ja nicht ein Zwang. Wir haben ja nicht gesagt, du darfst jetzt das oder das nicht essen, sondern wir machen jetzt mal langsam einfach einen Test.
Yes.
pflanzlich und Sachen weglassen. Und wenn wir noch Lust hatten auf irgendwas oder jemand eine Forelle vorbeigebracht hat oder irgendwas, dann haben wir das auch noch gekocht. Aber nach einer Weile haben sich die ganzen Geschmacksrichtungen verändert und man spürte bestimmte Dinge mehr, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Und dann auf einmal war auch die Lust gar nicht mehr da nach bestimmten Dingen. Also es war so ein langsamer Prozess.
Es war kein Verzicht für euch, ein Experiment, mal ganz anders zu leben, vegan, ohne Alkohol, ohne Zigaretten, ohne Zucker. Und dann seid ihr dabei geblieben. Mhm. Aus dem Experiment ist eine Lebenseinstellung geworden.
Ganz genau.
Ja. Exactly.
Und Maura hat gerade gesagt, das ist wie in der Kindheit. Du stehst auf in der Früh mit Energie und springst hinaus in den Tag.
Yes. The only stuff I have is espresso before to go to the atelier.
Also Espresso trinkt er jeden Morgen und dann hat er auch noch ein bisschen Energie von seinem Dinsel-Espresso. Genau, ja, man hat einfach ein bisschen so wie die Kinder, einfach diese Freude und Spaß, den ganzen Tag frisch und neu zu entdecken. Das hat man nach dem ersten halben Jahr schon ganz stark gespürt, dass alles neu aufweckt im Körper, im Geiste. Man hat einfach eine neue Frische.
Wie beim Computer eine Reset-Taste. Ja, ein Reset. Dass man alles nochmal runterfährt und nochmal hochfährt.
Ganz
und dann
genau.
And then you start with a lot of power. Yes.
Und dann ist alles weg, was gestört hat.
Ja, und oder auch Dinge, die man vorher gar nicht so gemerkt hat, die dann verschwunden sind, die einem aber vorher so, wo man sich dran gewöhnt hat. Mao hat alle möglichen verschiedenen Schmerzen im Körper gehabt, die dann einfach verschwunden sind. Oder ich habe immer brutalste Migräne gehabt. Ich habe viele Jahre unter Migräne gelitten und das ist einfach verschwunden. Also ich habe vielleicht alle 2 Jahre mal eine halbe Migräne im Vergleich zu, wie es früher war. Aber seitdem ich vegan bin, habe ich überhaupt keine Migräne mehr.
Cramps in the legs.
Oder eine unserer Töchter, die hatte starke Hautausschlagsituationen und als sie pflanzlich angefangen hat zu essen, ist das auch verschwunden. Also nie wieder irgendwelche Themen gehabt mit der Haut.
Braucht ihr da Nahrungsergänzungsmittel? In dem Buch steht, du nimmst Vitamin D, was Frauen ja immer nehmen sollten.
D und B, aber wir machen, und Eisen, aber das sollte man sowieso machen. Immer wieder mal Blutwerte checken und schauen, was einem fehlt und was man noch dazu nehmen kann. Aber bei uns, wir machen Vitamin B, Vitamin D und K. Und für mich Eisen und das passt eigentlich.
Also, und bei den Kindern?
Genau das Gleiche. Also die kriegen auch ihre Checks und die nehmen extra Vitamin B vor allem. Und aber vor allem, wir haben immer alles draußen in der Küche, so einen großen Tisch, wo Nüsse und Obst und Gemüse und Gurken und frische Sachen vom Garten stehen. Und jeder nimmt sich und denen fehlt überhaupt nichts.
Also das ist was ganz anderes als Chips zu knappern und andere Dinge.
Ja, wir haben auch Chips, aber die sind dann
selbst gemacht. Die Grünkohlchips.
Nee, aber gute Cornchips oder irgendwelche Sachen, die ich eben frisch back oder Kuchen, die ich mache, die dann da stehen, dass jeder sich nehmen kann und die Kinder sich frei fühlen. Und wie gesagt, wenn die nicht vegan essen wollen würden, dann können sie das ganz genauso. Das ist kein Zwang. Also
Nein.
Unsere Älteste war schon immer große Tierliebhaberin und gut Eiderbichl-Unterstützerin und die hat schon lang vor uns gesagt, sie möchte keine Tiere essen. Also die hat uns dann eher ausgelacht, als wir dann damit angefangen haben. Und die Kleine, die hat immer wieder noch einen Joghurt oder ein Ei oder einen Schinken, wenn man irgendwo unterwegs war. Mhm. Aber das hat sie dann auch von alleine aufgegeben. Beziehungsweise wenn sie irgendwo sind und Lust haben, dann können sie alles essen, was sie wollen. Also es darf kein Krampf drin sein und man muss auf seine eigene Stimme hören und sein eigenes Gefühl.
Aber Kinder können ja auch da entdecken, wie nett es ist, einfach mal einen Apfel zu knappern.
Absolut.
Oder eine gelbe Rübe. Ich meine, das haben wir als Kinder gehabt.
Immer.
Wir haben gespielt und haben schnell irgendwo eine dreckige, also nicht dreckig.
Kohlrabi war mein Liebling.
Eine gelbe Rübe aus der Erde gezogen. Erde ist ja kein Dreck, hat man so ein bisschen abbürstelt. Man hat die ganze Zeit oder bei den Nachbarn Stachelbeeren gemopst. Hoffentlich hören die jetzt nicht zu. Ich habe spät erst gemerkt, dass Stachelbeeren süß sind. Wir haben sie mal so unreif gemopst aus vom Nachbarstrauch.
Ja, oder Walderdbeeren und Sachen, die im Garten
kommen.
Wir haben ganz
berries.
Viele bei uns, ja.
Like gestern, Victoria, she took one Gurke directly from the garden.
Herrlich.
She started to eat it in the garden.
Ja, oder im Sommer machen wir
tolle
Nachspeise
Jahreszeit,
im Garten laufen. Beeren sammeln.
Das ist doch schön. Und es ist ja kein Verzicht. Ihr habt ja auch ganz tolle Kuchenrezepte drin. Mhm. So feine Sachen. Also ich würde vorschlagen, wir reden in der zweiten Stunde über die Rezepte. Jetzt reden wir erst, wie das Ganze entstanden ist. Läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Dass man auch nicht mal das Einzige, worauf ich nicht verzichten könnte, auf Schokolade verzichten muss.
Das musste gar nicht. Also wir essen viel Schokolade. Mhm. Wir waren jetzt auch gerade vor 2 Wochen in Guatemala und haben tolle Schokolade im Atitlansee. So kleine Dörfer gibt's da, wo sie richtig tolle frische Schokolade machen. Und du kannst wunderbar Schokolade besorgen, die keine Milch drin hat oder auch mit Honig gemacht ist oder Black Chocolate überhaupt ist köstlich. Also man muss nicht verzichten.
Und also wir Landkinder sind ja einfach noch ursprünglich aufgewachsen, dass die Sachen einfach zur bestimmten Jahreszeit gegeben hat. Dass es, wenn man das Glück hat, das hat ja jeder nicht das Glück, auf dem Land aufzuwachsen, hat seine Vor- und Nachteile, dass Dinge im Garten wachsen, dass man abends schnell ein Schnittlauch abschneidet oder damals hat man ja noch kein Basilikum gehabt, aber dass man gelbe Rübe rauszieht, dass man sich einen Apfel pflücken kann.
Totaler Luxus.
Ja. Jetzt merkt man es erst, wir haben es damals als selbstverständlich hingenommen.
Das stimmt.
Was einem die Natur alles bietet, besonders jetzt im Sommer.
Der Sommer absolut. Bei uns zu Hause in Bayern ist der allerschönste. Also ein bisschen nach Italien fahren, aber eigentlich
am liebsten fast schon zu Hause bleiben.
Ja, wir haben so viele Fruit Tree, Berries,
wir haben viel Obst und Gemüse im Garten. Gurke. Und Walnüsse und Haselnüsse.
Magic Food, so heißt dieses wunderschöne Buch. Ich sage bewusst nicht Kochbuch, sondern Lebensbuch von euch beiden. Wie kam es denn zu dem Projekt? Maurer hat tolle Bilder gemacht. Ich habe noch nie so schön Obst und Gemüse dargestellt gesehen. Wie wird man ihn als Pop-Art-Künstler bezeichnen?
Ja, Pop-Art, Neopop-Art. Er kann aber alle Stilrichtungen malen. Also er hat viele verschiedene Styles von modernen Canalettos, venezianische Werke bis ganz abstrakte Wasserlilien oder seine figurativen
Ladies. Bei der Ausstellung jetzt diese Monet-ähnlichen Wasserlilien, genau. Wunderschön.
Ja, also
Bergonzoli.
Bergonzoli, ja. Aber das Magic Food Buch und diese Sammlung von den ganzen Obst, Gemüse, Nuss, Kräuter, Sorten, das ist entstanden im Corona-Jahr, wo wir keine Ausstellungen machen konnten. Und dann haben wir uns richtig in die Gartenarbeit reingeschmissen und ich habe beschlossen, das ist die perfekte Zeit. Ich kann jetzt alle Rezepte, die ich über die Jahre vorher quasi erfunden habe und für meine Familie und Freunde gekocht habe, endlich mal aufschreiben. Und habe den Mauer gebeten, eine Sammlung von Bildern zu kreieren, die passen zu meinem kleinen Gesundheitslexikon hinten im Buch, wo ich immer 9 magische Powers, magische Kräfte für jedes Obst oder Gemüse oder Nusssorte aufliste, dass es lustig ist, vor allem auch für die Kleinen nachzulesen, was passiert, wenn man ein Kürbisrisotto isst oder was ist das Tolle, was die Erdbeeren uns schenken.
Und oder die Quitte, die kaum einer mag, hilft bei Husten und Hals, wie hebt die Stimmung, macht glücklich, beugt Arteriosklerose vor, schützt die Leber. Es ist so ein interessantes,
interessantes Gesundheit. Alle Omis, was zu welchem Moment am besten zu verzehren ist. Und da habe ich mir gedacht, dann kann ich das alles mal in ein Buch zusammenpacken und dann bleibt es auch. Und die Kinder haben Spaß dran. Und dann hat er diese tollen Bilder dazu erfunden.
Ein Standardwerk über vegane Ernährung.
Genau.
Und ein Gesamtkunstwerk von 2 Künstlern, die ist auch schön, gemeinsam etwas zu schaffen. Und überall ist das berühmte blaue magische Auge von Mauro. Das hat mit deiner Mama zu tun.
Yes. My mother has the blue eye, and when I was kleine, she has a cancer in one.
Also die Mama mit ihren schönen blauen Augen hatte einen Augenkrebs und hat ein Auge verloren dadurch.
Yes, and then she need to live with
mit einem Glasauge.
Glasauge, exactly. And this was a little bit traumatic for me, because depend the way I approach my mother.
Welche Richtung er sie umarmen wollte, muss da immer genau hinschauen, ob sie jetzt erschrickt, weil das Glasauge nicht sieht, wo er kommt. Und das war so eine Fixation nach einer Weile, immer das Auge.
And then I start to focus, what's happening if you have just one eye. And then become more central.
So like das dritte Auge hat es dann angefangen für ihn zu bedeuten, dieses
magische Auge.
If you want to see everything, it's not all in front of you.
Mm. Mit der Seele
you
want to
see everything, you need to open the eye you have here.
Das dritte Auge, ja.
So traumatisch das ist auch eine fast philosophische Erkenntnis.
Ja,
und das
life.
Ist so ein Markenzeichen geworden. Es ist ja auch oft ein Schutzauge im Süden Europas, dieses Auge, das einen beschützt. Und so
the
ist
Egyptian.
Es.
Der Mao sagt
Greek
auch immer.
On the boat.
Ja, bei den Griechen.
It's for look.
E tu sempre dici che guardare come i bambini, dass man das Kindliche nicht verliert und alles anschaut, wie in seinen Kindesjahren, ohne sich unbedingt von anderen Meinungen beeinflussen zu lassen. Immer hinschauen, was man genau vor sich hat.
Das It's important.
Hat er immer gesagt.
Und das ist ja dann ein Denkmal für die Mama.
Ganz genau. Ja.
Hat die noch erlebt, Mauro, dass du so ein berühmter Künstler geworden bist? Weil die Eltern haben das ja inspiriert auch.
Nee, leider nicht. Die ist gestorben, also schon, ich glaube, 8 oder 9 Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben.
Schade.
Wir sind jetzt 16 Jahre zusammen. Also die hat es nicht mehr erlebt. Sie hat natürlich erlebt, dass er ein erfolgreicher, vor allem Werbegrafiker und in der...
Werbefilmer.
Genau, das hat sie schon noch erlebt. Aber die Real Artist-Zeit, Künstlerzeit, das hat sie leider nicht mehr erlebt. Aber sie schaut natürlich von allen anderen Ecken zu. Also man tut ja nur die Form ändern, wenn man in den Himmel fliegt.
Wie schön. Was für ein schönes Bild. Und die Mama war vielleicht auch einer der vielen Schutzengel bei diesem Herzinfarkt, den Mauro Gott sei Dank überlebt hat.
Sicherlich.
Und schön, dass es auch ein Symbol für deine Kunst geworden ist.
Yes, yes, absolutely.
Deine Eltern haben was ganz Schönes gemacht, Mauro. Die haben dir, bei Franziska ist mit viel Kunst aufgewachsen, du nicht. Und dann hat dein Papa dir Mickey Maus und Donald Duck ins Zimmer gemalt.
Yes. Yes, when I was 2 years old, he painted Mickey Mouse and Donald Duck on the wall in the house. Mm-hmm. And that was the first graffiti I saw in my life.
Mit 2 Jahren, ja. Das ist ja toll.
And then for me it was like drawing 24/7.
Nachmalen und dann immer...
For me, I can speak a little bit, but I can paint 24 hours.
Genau, seine Sprache ist die Malerei, also da.
Seine schöne Sprache und eine unglaublich kreative, und wie ihr gerade gesagt habt, da ist ja alles dabei, also Canaletto, Moni Bergonzoli, alles ist dabei, yeah, Pop-Art, was für eine Inspiration.
I look at the past and the future, I take my view inside.
Er kombiniert die Kunstgeschichte mit der Moderne.
Das Contemporaneo.
Ihr musstet euch kennenlernen. Das war, glaube ich, wirklich Fügung.
Ich nenne das Destino. Also das war wirklich, als ob es schon in den Sternen vorgeschrieben war. Also als wir vor allem uns kennengelernt haben,
La Forza del Destino.
Wir hatten das Gefühl, wir kannten uns schon seit vielen, vielen Leben vorher und wurden immer wieder getrennt und haben beschlossen, so, this time not, we stay together. Und das war ein bisschen, als ob man sich selber... aber eben als Mann oder in seinem Fall als Frau trifft. Also wir sind eigentlich sehr gleich und kommen von komplett anderen Spektren und haben uns am
zwei Planeten
am Ende der Welt in Argentinien kennengelernt, und um zurück nach Bayern zu kommen.
Ins Unterallgäu.
Ja, genau.
So, we met far away in Argentina.
Eine Allgäuerin und ein Italiener treffen sich in Argentinien. Ja. Die Italiener, die Allgäuerin im Dirndl.
Ja, genau.
Der Italiener. Also ich habe das Gefühl, ich kenne schon ganz lange, weil in dem Buch auch sehr persönliche Geschichten drin sind. Mhm. Und da beschreibst du eben die Liebesgeschichte, brauche ich jetzt nicht erzählen, könnt ihr besser erzählen. Du im Dirndl, der bestangezogene Mann auf einer Party, und es hat Bing gemacht. So wünscht man sich die Liebe. So kennen wir es eigentlich nur aus Hollywood-Filmen.
Ja, also der erste Abend, als wir uns kennengelernt haben, war eigentlich ein Abendessen organisiert von einem Kunsthändler aus Portofino, der mir den Katalog von Mauro geschenkt hat, einen Kunstkatalog. Und ich fand diese Bilder so toll, weil ich vorher mit moderner Kunst eher wenig zu tun hatte. Ich habe die alten Meister studiert, Renaissance und die Holländer, und war immer ein bisschen mit alter Kunst unterwegs. Aber das hat mich fasziniert, weil die alten Sujets in der Kunstgeschichte neu interpretiert waren in diesen Bildern. Und ich wollte gerne kennenlernen, wer das malt, und bin zu diesem Essen hin, wo der Künstler anwesend war, weil der Mauro damals eine Museumsausstellung in Buenos Aires gemacht hat und für ein Jahr in Argentinien lebte. Und dieses Abendessen, da saßen wir nebeneinander, und es kam mir vor, als ob wir uns schon, wie gesagt, mehreren Leben lang kennen. Und ich musste aber dann wieder losdüsen, weil ich hatte einen Termin mit zwei eleganten 70-jährigen Argentina-Ladies, die mich ausführen wollten in einen Tango, Underground-Tango-Club.
Milonga.
Milonga-Tango, aber nur wo die Locals, also wo die Taxifahrer mit den Mathelehrerinnen tanzen, wo keine Touristen sind. Und ich wollte unbedingt dahin und habe dann mich von der italienischen Runde verabschiedet. Und der Mauro hat dann angeboten, komm, wir fahren dich dahin. Und dann
schlau.
Genau, und da habe ich gesagt, okay, sehr gerne. Und er fuhr mich dann dahin mit den beiden anderen, die mit uns da Abend gegessen haben vorher. Und ich habe dann gesagt, ihr müsst jetzt unbedingt reinkommen und diese Sache anschauen, weil sowas sieht man normalerweise nicht. Das ist wirklich ein ganz spezieller Abend, so eine Underground-Tango-Sache zu sehen. Und die haben sich an die Bar gesetzt. Ich war bei meinen Ladies, habe beobachtet, wie die alle tanzen.
Noch im Dirndl?
Nein, das ja. Dirndl war, das war beim zweiten Treffen. Am ersten Treffen habe ich kein Dirndl angehabt. Und dann zwischen den Tangos spielen die in Argentinien immer Rock'n'Roll-Musik. Hm. Aber da tanzt niemand, dann ist die Tanzfläche frei. Und ich habe dann den Italienern an der Bar gesagt, kommt, wir als Europäer zeigen jetzt mal den Argentinos, wie man ordentlichen Rock'n'Roll tanzt. Und die wollten alle nicht, aber Mauro schon. Und wir zwei haben alleine Rock'n'Roll getanzt.
Lucky me.
Zwischen den Tango-Tänzern. Und das war wahnsinnig lustig, aber wir haben uns aus den Augen verloren. Also ich habe ihn nicht mehr gesehen danach und wir hatten auch keine Kontaktdaten ausgetauscht. Und zwei Wochen später bei einem weiteren Museumsevent ist er mir über den Weg gelaufen und dann hat er gesagt, okay, wir müssen uns treffen und zusammenarbeiten. Und dann später habe ich auch mal ein Dirndl angezogen zu einem Abend. Aber das war wirklich ein unerwarteter Moment, dass wir uns dann wieder getroffen haben. Und an dem Abend durfte ich auch in sein Atelier in Buenos Aires und habe ein ganz tolles Bild gesehen von in Schwarz-Weiß von einem Paar, was tanzt und er sie so ein bisschen nach unten mit dem Kopf lehnend wie so ein Casanova kurz vorm Kuss. Und da habe ich gesagt, wow, das ist ein schönes Bild. Und dann sagt er, ja, das hat er gemalt nach unserem Rock'n'Roll-Tanz. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass die Kunstgeschichte lebendig ist. Mhm. Also, dass man einen Künstler beobachtet, wie er bestimmte Dinge, die er erlebt, in die Bilder einarbeitet und ich was damit zu tun hatte. Das war wie so jump into the painting, das Gefühl.
Also, das ist ja schön.
Wirklich sehr, sehr emotionaler Moment.
Meine Muse.
Ja, genau. Das ist schön.
Das auch gleich seitdem. Ich bin seine Muse.
Ja. Und es gab eine tolle Pasta auch dann.
Ja, ja.
Steht Pasta auch
Pomodoro.
In dem
Pasta Pomodoro hat er mir an dem Abend gekocht. Und
yeah. Also ja. Mehr ging nicht, Mauro.
Er hat zwei Monate lang mich hofiert, alte Schule, und mir immer frische Blumen gebracht und Spaghetti gekocht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, er darf bleiben.
Das war eine gute Idee.
Ja.
Über das wunderbare Kochbuch Magic Food und so toll kann auch wirklich veganes Essen zubereitet werden. Ich meine, früher hat man einfach weniger Fleisch gegessen. Am Sonntag gab es den Sonntagsbraten und sonst hat man sich ziemlich vegan ernährt. Das vergisst man nämlich auch nur. Das ist ja so der Luxus der Nachkriegszeit, dass man dann herzhaft essen sollte mit Fleisch und
dass
viel
es immer
Fett
alles
und Butter.
Gibt, vor allem.
Ja, dass es alles gibt. Mhm.
Eingeflogen von überall, eingefroren, links und rechts. Es gibt halt einfach immer alles.
Was haben wir uns früher mal auf die Erdbeerzeit gefreut?
Genau. Finde
ich auch jetzt toll. Im Juni
die
Erdbeeren.
Geht so schnell vorbei, herrlich. Da muss man immer zuschlagen, weil sonst kommen die ganzen Tiere und knabbern einem alles weg vorher.
Was wächst denn bei euch alles im Garten?
Oh.
Mauro ist jetzt der,
also, what do we have?
Contandino.
Erdbeeren, Trauben, Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, Birnen, Brombeeren. Äpfel, Johannisbeeren.
Alles auf eurem Buch. Rote Aha. Beete.
Rote Beete. Manchmal, wenn wir es anpflanzen, das haben wir dieses Jahr irgendwie verschwitzt.
Tomaten,
Gurken, Chili.
Paprika.
Mauro macht seinen eigenen Chili auf dem Dach. Ganz viele Sorten. Mhm. Und dann trocknet das für den Winter.
Kürbis.
Haselnuss, Walnuss. Alle möglichen Kräuter.
All the berries.
Ich hake's gerade ab, was auf der Titelseite ist.
Kiwi haben wir.
Ui.
Yes.
Feigen.
Mhm.
Obwohl eine winterfeste Feige hat den Geist aufgegeben, die wurde, glaube ich, von der Superzelle Hagelparty letzten August gekillt. Also die hat es jetzt leider nicht überlebt. Aber eine Feige haben wir noch. E cos'altro abbiamo? Also Karotten,
Salat,
ja. Viel.
Viel.
Ist viel Arbeit. Und viele Rosen. Der Mauro pflanzen wir immer Rosen,
schön.
Die duften. Und hat mir mit so einen Parfum. Kleinen Rosengarten gebaut, wo man immer durchläuft, einmal rein und rauskommt.
You promised her Rose
yes,
Garden.
Genau. In Buenos Aires konnte man an jeder Ecke frische Blumen kaufen. Das geht bei uns auf dem Land nicht so. Aber wenn man seine eigenen im Garten hat, dann kann er mir immer welche mitbringen.
Die Gegend um Babenhausen rum hat er leider vor zwei Wochen diese ganz schlimmen Überflutungen gehabt.
Ein absoluter Horror. Ja, also das war wirklich sehr, sehr schlimm. Und hat Babenhausen besonders schlimm betroffen. Also das war wirklich unbeschreiblich. Sowas habe ich vorher noch nie erlebt.
Das ist auch für die, die auch einen Garten haben und die ihre Sachen anpflanzen, von den Häusern und den Wertsachen alles abgesehen, aber auch die Dinge, die das ganze Jahr über dann liebevoll gehütet und gehegt und gepflegt werden, das ist dann
Tiere
auch alles kaputt. Ja.
Ja, nee, also Katastrophe. Katastrophe.
Ja.
Wir unterhalten uns nach den 11 Nachrichten weiter über vegane Ernährung, über die Liebe immer schön und über verschiedene Rezepte. Ich könnte ja die ganze Zeit durchblättern. Wir haben ja Cherry Chocolates, also so köstliche Kirschen mit Schokolade und Zimtapfelkuchen und Artischocke-Vinaigrette. Ich blätter einfach gerade mal durch. Tolle, tolle Gerichte sind. Also wir machen Ihnen jetzt Appetit auf die zweite Stunde von unserem Ratsch von Habe die Ehre mit Franziska Gräfin Fugger und Mauro Bergonzoli. Ein Gesamtkunstwerk und ein buntes Leben von den beiden ist in diesem Buch zusammengefasst. Es hat viel Spaß gemacht, drin rumzublättern. Und jetzt haben wir, glaube ich, Ihnen genug Appetit gemacht nach den 11 Nachrichten. Unterhalten wir uns jetzt auch mal über die Rezepte.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Genussratsch heute mit Gräfin Fugger, Franziska Fugger und ihr Mann Mauro Bergonzoli. Wir reden über gesunde Ernährung, über die Liebe, über Inspiration, über das Gesamtkunstwerk, das die beiden gerade herausgegeben haben. Magic Food, veganes Essen mit schöner Kunst kombiniert und schönen Geschichten, wie man gut und fein sich ernähren kann, nicht muss. Es soll nur eine Inspiration der beiden für uns alle sein. Franziska Gräfin Fugger, darum darf ich dich duzen. Wir haben schon in der ersten Stunde über deinen langen Namen gesprochen. Natürlich, wenn man Fugger heißt, in Europa sagt man immer die Fugger. Ach, da sind sie von der Linie Fugger. Jetzt bin ich genau wie du auch in Bayerisch-Schwaben aufgewachsen. Da war das einfach selbstverständlich, dass in Babenhausen und in Kirchheim und in Augsburg alles mit die Fugger zu tun hat. Das ist einfach so.
Ja.
Für dich kann das natürlich auch natürlich eine Freude, eine Verantwortung und eine Bürde sein. Aber man muss, glaube ich, schon Verantwortung übernehmen, wenn man so einen großen, weltberühmten Namen trägt.
Ja, ganz sicher. Und das ist ja auch eine große Ehre. Und Verantwortung insofern muss man sofort nehmen, wenn man schon überhaupt anfängt, das zu lernen, was das bedeutet, der Name. Aber auch einfach was selber leisten und sich nicht auf Lorbeeren von irgendwelchen Vorfahren anlehnen. Und ich glaube, nach einer Kindheit mit dem Namen in der Gegend habe ich dann schon auch Lust gehabt, wirklich ganz woanders hinzugehen, um meine eigene Sache zu machen, die jetzt nicht unbedingt immer mit Connection zu dem Nachnamen zu tun hat. Und das hat mich auf eine Adventure-Reise um die Welt geschickt in dem Sinn. Also das ist beides, also eine Verantwortung und eine Ehre, aber ist auch nicht einfach.
Außerhalb von Europa, glaube ich, fragt aber keiner nach. Und da ist es dann egal, ob meine Gräfin eine Contessa ist, was jetzt auch sozusagen auch dein Künstlername ist, Magic Contessa, aber sehr, sehr augenzwinkernd.
Nennt mich der Mauro Contessa, Magic Contessa ist dann so geblieben.
Aber in der Liebe ist jede Frau eine Contessa. Du bist dann nach dem Studium, also in Memmingen geboren und in Babenhausen aufgewachsen, bist dann nach dem Kunstgeschichtestudium dann in die Welt hinausgegangen. Erst in München bei einem Auktionshaus.
Also nicht ganz so, die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Also ich bin in Memmingen geboren und zwischen Augsburg und Babenhausen aufgewachsen, war auch in Augsburg im Kindergarten und in der Grundschule in Göggingen und dann im Gymnasium in Neuses.
Also richtig schwäbisch.
Richtig schwäbisch. Und meine große Liebe waren aber die Pferde und ich bin jeden Tag nach Bad Wörishofen gefahren, um dort zu reiten und dann jedes Wochenende Turniere mit Pferden und wollte eigentlich zu meiner Freundin, die Katharina Offel, die eine große Springreiterin ist, damals, die hat mir alles beigebracht und ich wollte zu ihr ziehen nach Türkheim und dort dann Schule wechseln, also auf Bad Wörishofen, dass ich einfach in der Nähe von meinen Pferden bin und dieses Reiterleben weitermachen kann. Und das war dann doch etwas zu früh für meine Eltern, mir das zu erlauben, dass ich quasi mit 15 mich nur für die Pferde entscheide. Und dann habe ich beschlossen, okay, dann lasse ich lieber ganz, weil nur halberte Sachen mag ich nicht. Dann ziehe ich ganz weg und habe mir eine Schule in den USA gesucht und bin ausgewandert nach New Jersey, nach Princeton, New Jersey. Habe da 3 Jahre lang Highschool gemacht, bin dann danach nach Washington D.C. auf die Georgetown University und habe dann dort Kunstgeschichte und Sprachen studiert, Spanisch und Italienisch. Und habe dazwischen auch verschiedene Jobs gehabt, also beim Auktionshaus Neumeister und habe dann durfte ich bei der Augsburger Allgemeinen arbeiten eine Zeit lang und habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Am Ende bin ich aber in Südamerika gelandet und habe dort noch eine ganz andere Aventüre erlebt.
Du musstest
ja
Mauro begegnen.
Genau.
Da hast du dann, glaube ich, in der Hotelbranche gearbeitet.
Auch, ja. Ich habe für die Deutsch-Argentinische Handelskammer gearbeitet und auch für die Faena Hotelgruppe und habe mich um die internationalen Kunden gekümmert und spezielle tolle Sachen für die Gäste geplant. In Argentinien, in Buenos Aires, so maßgeschneidert für Menschen, die Argentinien noch nicht kannten und gerne so ein bisschen extra Programm haben wollten, habe mich darum gekümmert. Und das war eine hochinteressante Erfahrung, eben ganz weit weg von Heimat, auch ganz weit weg von den USA, was vollkommen anderes. Mhm. Ja.
Alle, die in Buenos Aires waren, schwärmen davon, dass es eine der schönsten Städte der Welt sei.
Ja. Also Buenos Aires und Argentinien an sich hat was sehr Verführerisches. Es ist aber auch sehr gefährlich, weil man ein bisschen reinfällt in diesen Traum. Es ist alles wunderschön und vor allem die Jahreszeit, wenn es bei uns grauselig ist, ist es dort unbeschreiblich frisch und toll. Und Jacaranda-Bäume mit lila Blättern fliegen überall rum und die Pampa und die Gauchos und Tango und alles. Aber es ist sehr gefährlich. Also man muss da täglich mit einer Realität leben, die man oft nicht in den Reisekatalogen und tollen Berichten hört und sieht. Das halten sie schon schön geheim, die Argentinier. Aber es ist wirklich ein nicht ungefährliches Leben. Und nach vielen Jahren dort habe ich mich auch so angepasst, dass man eigentlich als Argentinierin dort lebt. Und das habe ich aber dann mit Mauro zusammen schnell realisiert, ist dann doch nicht der richtige Platz, wo wir eine Familie starten wollen und dann weiter ein Leben lang zusammenarbeiten wollen. Und haben uns dann dafür entschieden, wieder in die Heimat zu kommen.
Und wie bist du beim Sternekoch Hans Haas gelandet?
Ich durfte immer, als ich klein war, mit meiner Mutter vor allem, die sehr gerne gute Küche genießt und uns immer in die tollsten Plätze geführt hat, zum Tantris nach München beim Hans Haas für Geburtstag oder irgendwelche speziellen
legendären Drei-Sterne-Restaurant.
Genau, das war der absolute Highlight. Und der Hans Haas hat immer während dem Essen mit Menüs dann, als er rauskam, mir gesagt, Mensch, wenn ich doch dann mal mit dem Studium fertig bin, wenn ich Lust habe, darf ich mal bei ihm in der Küche arbeiten. Das habe ich dann sofort nach dem Studium angenommen und war bei ihm in der Küche und habe das alles miterlebt, wie das hinter den Kulissen abgeht. Und das ist schon einer der aufregendsten
und Metiers,
die gibt. Anstrengend, aber so erfüllend und einfach eine Passion. Wenn man Kochen liebt und Essen liebt, dann ist das schon wirklich ein Highlight, wenn man da mal bei so einem Genie und Maestro in der Küche arbeiten darf.
Und im Nachhinein brillant und wichtig für eure Lebensumstellung auf die vegane Küche, dass man es eben fein machen kann und ganz außergewöhnlich machen kann. Literweise Wasser wird hier getrunken. Da merkt man erst, was das für ein köstliches Getränk ist. In Bayern vor allen Dingen, wo wir diesen Luxus haben, auch aus der Leitung Wasser trinken zu können. Wenn man auf alle anderen gesüßten Getränke oder auf alkoholischen Getränke verzichtet und von Wasser, Wasser, Wasser lebt, wie wir drei.
Wasser, Espresso, manchmal einen guten Ginger Shot.
Ja. Ah, ist auch im Buch
und,
drin.
Ja, genau. Mango, Ginger, Limoncello habe ich rein. Oder so ein bisschen Johannisbeer-Limonade, die ich mache. Das ist auch sehr gut.
Während Franziska versucht hat, die Welt zu entdecken und ziemlich viel auf der Welt herumgekommen ist, ist Mauro in Italien aufgewachsen und hat doch die Graffitis von seinem Papa Topolino und wie heißt Donald Duck auf Italienisch?
Paperino.
Und Paperino als Graffiti in seinem Kinderzimmer gehabt und dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Nachdem ihr so vielsprachig seid, könnt ihr das ja vielleicht gemeinsam erklären.
Aha. Ja, also sein Vater war Graveur und er hat ganz früh lernen müssen, an diesen Maschinen zu arbeiten und die Linienführung und Präzision zu verstehen, dass man ja keine Fehler macht auf den Objekten, die ihre Gravur bekamen. Und da hat er einfach auch schnell gelernt, die Bleistiftphase zu überspringen, wenn er zeichnet, weil er einfach eine fertige Zeichnung oder ein fertiges Kunstwerk beieinander hat. Und eine Lehrerin in der Grundschule hat erkannt, dass er eigentlich im Unterricht die ganze Zeit nur malt.
Deine Sprache.
Ja, genau.
Und die
hat dann eben auch seinen Eltern rüberbringen können, wie wichtig das ist, dass der Mauro sofort in eine Kunstschule kommt, weil er so ein großes Talent hat. Und das hat dann auch geklappt. Und dann ist er schon gleich mit 16 für große Werbekampagnen abgeworben worden von großen Firmen wie Ferrero und Geox und so weiter. Aber das Malen und Zeichnen war schon immer sein Leben und das, was ihn auch erfüllt hat und immer in die positive Richtung, wo er alles, was er sich wünscht oder schöne Gedanken auf Papier oder eben in Animationsfilmen oder Werbekampagnen umgesetzt hat.
Und durch deine Kunst bist du dann auch berühmt geworden und auch in der ganzen Welt. Hinten ist ja auch eine Liste mit all deinen Ausstellungen gekommen und dann eben nach Buenos Aires.
Yes.
Um die Liebe zu finden, die große.
Yes.
Ja, da hat er eine, bei der Venice Biennale 2007, genau, da hat er eine Performance gemacht für Joseph Beuys. Da war eine große Kunstausstellung mit Italienern, die ihn als Künstler dabei hatten. Und ein argentinischer Chef der Kultur von dort hat es gesehen und ihn eingeladen nach Buenos Aires, dass er bitte ein Jahr sich Argentinien anschaut und mit seinem italienischen Blickpunkt eine tolle Ausstellung im Museo del Tigre organisiert. Und das war dann mein Glück, weil genau in dem Jahr, als er dort war, haben wir uns kennengelernt.
Es scheint keine Zufälle im Leben zu geben. Diese Weichenstellungen, wo wir schon in der ersten Stunde gesprochen haben, ihr seid euch zufällig begegnet und es ist eine Lebensliebe geworden, eine Lebenslinie.
Ja.
Dann dieser verhängnisvolle Herzinfarkt, der euch beiden auch eine Weichenstellung gegeben hat, ganz andere Dinge zu tun als Künstler, wie auch eure Lebenseinstellung und eure Ernährung geändert hat. Mhm. Hat das für einen Künstler auch noch mehr Kreativität bedeutet, wieder so frisch zu sein?
Cioè, adesso che hai cambiato come mangi, come vivi, ti ha cambiato un po' cosa dipingi o come artisticamente ti esprimi?
I'm more productive. Mhm. I have the focus very clean. Every day I produce more than before, and actually I love to go more in the nature.
Ja, die Natur ist, also Natur. Du bist viel produktiver und frischer und die Natur ist viel mehr Inspiration,
ja.
Auch wenn du früher viel tolle Frauen porträtierst.
That's my muse.
Aber du hast jetzt deine eigene Muse und beschäftigst dich mehr mit der Natur.
The air is more clean. I get more impression than before.
Ja, und die Natur, wie du gerade gesagt hast, ist präsenter in den Werken. Also sind sehr viel mehr Bilder, die Blumen und Tiere und Wasserlinien und alles Mögliche, was mit Mutter Natur zu tun hat. Die Serie ist gewachsen.
Die Schmetterlinge, die Hasen sind alles jetzt
die
Symbole.
Magic,
ja, die Magic Bunnies. Mhm. Pfauen sind auch da.
Wow.
Ja, also es ist eine große Inspiration. Hat auch die Kunstrichtung etwas geändert von Mauro? Und jetzt kommen wir endlich mal wieder auf euer Buch und auf die veganen Rezepte. Mhm. Und das fängt schon an, dass Franziska schreibt, mein Herz platzt vor Dankbarkeit, dieses Buch zu machen, war euer gemeinsames großes Projekt. Und wir sind von Frühstück bis Brunch, von Suppensalate, Pasta, Risotto und Co. und süßen Sachen ist alles drin. Und dieses ganz interessante Gesundheitslexikon. Mhm. Es war natürlich auch kompliziert, sowas aufzubauen. Es ist euer erstes Projekt, Buchprojekt, was nicht nur mit Kunst zu tun hat und dein erstes sozusagen Kochbuch.
Genau, also ich habe schon seit vielen Jahren gesammelt Informationen, wie zum Beispiel die ganzen tollen Magic Powers von den Zutaten. Und ich wollte schon immer ein Kochbuch machen. Wir hatten auch schon damals, als wir in München das Atelier von Mauro in Schwabing hatten, in der Schellingstraße, da hatten wir schon des Öfteren vor, ein Kochbuch zu machen und mit Rezeptbildern kombinieren, wo er Kunstwerke gemalt hat mit Damen in der Mitte, die die ganzen Zutaten so quasi jonglieren und so eher an die Renaissance-Kunst angelehnt, aber modern gemalt. Und das waren noch keine veganen Rezepte. Da hatten wir noch Lobster-Risotto und köstliche anderen Sachen, die eben nicht vegan sind. Und es war aber irgendwie nicht der richtige Moment. Es waren so viele andere Dinge, Ausstellungen, Reisen, Projekte. Und das braucht unglaublich viel Zeit, so ein Buch zu machen. Und daher kam trotz den ganzen schwierigen Sachen während Corona das eigentlich als Geschenk, diese Zeit, die wir dann umgebaut haben, in einfach uns reinschmeißen in die Arbeit. Und das ist ja eigentlich unser drittes Kind, dieses Buch. Also ich war noch nie so müde als nach dem Kochbuch.
War schwere Geburt.
Viel
Avocado, Papaya, Chicorée, Salat. Den roter Krautsalat.
Purple Kraut, Rotkrautsalat, den haben wir gestern gemacht.
Yes.
Genau.
Brokkoli-Linsensalat kann Brokkoli kann wirklich polarisiert und
ja,
das ist eines eurer
Lieblingsrezepte. Das habe ich nur rein, weil die Kinder so mögen.
Erstaunlich.
Und wenn Kinder Brokkoli essen, dann muss es wohl gut schmecken und das ist einer dieser Kombis, wenn du Linsen und Mais und bisschen, in dem Fall ist geräucherter Tofu, da kannst du aber auch alles andere rein. Also wenn man nicht vegan ist, kannst du gegrilltes Hähnchen schneiden oder was immer du magst, aber die Kombination ist so delicious, dass Kinder sogar sich in den, also unsere zumindest, in den Brokkolisalat reinlegen.
Und
wir hatten einmal
das,
einen Kunstsammler von Mauro aus Augsburg, der sehr gourmet ist. Und wir haben 3 oder 4 Gänge, glaube ich, habe ich aus dem Kochbuch gemacht für ihn. Das war noch am Anfang, wo es gerade kurz vorm Publishing war. Und ich habe den Salat serviert und erst hat er so ein Gesicht gemacht. Um Gottes Willen, jetzt serviert die mir hier Brokkoli. Und seine Frau saß dabei und er hat angefangen zu essen und hat immer mehr nachgefragt, ob er nochmal nehmen darf, nochmal nehmen darf. Und danach wurde es wohl einer der Lieblingsrezepte bei ihm zu Hause. Also man kann wirklich neue Dinge erfahren, wenn man mal probiert, wie gut Gemüse und Obst und Salate eigentlich sein können, wenn man sie easy kombiniert und nicht zu diätig macht, weil es muss einfach schmecken.
Aber das ist ja genau das bei den Sinnen so, weil wir viel über die Sinne sprechen, so eine Geschmacksexplosion, mal wieder was Neues, einen neuen Gaumenkitzler zu haben, ist immer so überraschend, wenn man auf einmal sagt, oh, was ist denn überhaupt das?
Ja, da habe ich viel auch eben vom Hans Haas gelernt, weil was der Witz beim Kochen ist, ist nicht nur die Zutaten, die du wertschätzen musst und am besten das, was gerade in Saison ist, nehmen, aber die Kombination von den verschiedenen Geschmacksrichtungen ankitzeln, also süß und sauer und ein bisschen fett und ein bisschen spicy und das alles kombinieren, auch wie in den asiatischen Gerichten, da sind ja immer alle Geschmacksrichtungen einmal angetastet und dann plötzlich hast du so ein perfekt abgerundetes Gericht. Und diese Kombo zu finden, ist, glaube ich, einer der Tricks, dass es wirklich dann auch allen schmeckt.
Jetzt blätter ich was auf, was wunderbar zu uns passt. Glorreiches Sommer im Biergarten mit Blasmusik und glücklichen Menschen. Dazu gehört ein magischer Wurstsalat einfach dazu. Zum Glück gibt es fantastische pflanzliche Alternativen. Also ich lese jetzt aus diesem wunderbaren Kochbuch vor. An einem sonnigen Julitag zauberte ich dieses Rezept. Die süße Paprika und knackige Gurke schenken Biss und Frische. Und es geht um den Schweizer Wurstsalat. Mhm. Und den kann man auch vegan machen. Und er schaut auf dem Foto sehr appetitlich aus.
Ja, das ist eines der Lieblingsrezepte unserer Mäuse. Und perfekt für die Sommerzeit bei uns in Bayern. Absolut. Biergartengericht.
Dann ist auch die Pasta drin, mit der Mauro nicht nur dein Herz, sondern auch deinen Magen erobert hat.
Red Pasta.
Eine weiße Pasta, eine grüne Pasta, pinke Nudeln, Spinatspaghetti. Die Lemon Tagliatelle,
Lieblingspasta von meiner Mami und eine ganz delikate Pasta, richtig gut. Also ich habe letzte Woche durfte ich einen Kochkurs in der Berufsschule in Neuses geben und da war das auch einer der Pastas in der Auswahl von Rezepten und das ist also was ganz anderes, aber schmeckt so gut, dass man es immer wieder macht. Also kann ich nur empfehlen.
Und so nebenbei fließt immer ein, wer dich auch zusätzlich inspiriert hat, zum Beispiel die legendäre spanische kalte Tomaten als Suppe, kann man es gar nicht, die Gazpacho, die hast du mal neben dem ehemaligen König Juan Carlos genießen dürfen.
Ja, die sind ja die Experten, die wissen, was richtig gute Gazpacho ist und da habe ich immer die tollsten Erinnerungen an dieses Gericht und habe gedacht, ich versuche das mal so nachzumachen, wie ich es in Erinnerung habe und es hat funktioniert, weil die wird oft bei uns, vor allem im Sommer, genossen. Und Gazpacho kann man auch wunderbar vormachen und im Kühlschrank haben und dann immer wieder mal für ein schnelles Mittagessen ein bisschen Brot toasten und Gazpacho und you're ready to go. Also das ist ein tolles Rezept.
Jetzt habe ich dein Rezept gerade nicht aufgeschlagen. Das ist ja wirklich, wo der König mit dir, ehemalige König mit dir drüber gesprochen hat, gehört jetzt Brot rein oder nicht?
Ja.
Weil das ist ja in Spanien in jeder Region anders, dass man, ob Brot reinkommt oder nicht. Und das war ein bäuerliches Essen, das alles drin ist. Brot, Olivenöl, Tomate, Gurke und Paprikaschote und Knoblauch. Salz, Pfeffer, Pin.
Genau, also man kann sich das aussuchen, wie man mag, aber jede Ecke hat es ein bisschen anders, das stimmt.
Dann ist ein Gericht der Blumenkohl und das ist für dich so die klassische Alternative, jetzt muss ich lächeln, zum Thanksgiving Turkey.
Weil es halt so ein
zum Truthahn,
Star
den ist,
wenn du das machst und dann auf den Tisch stellst mit ein paar tollen Salaten und anderen Sachen drumherum, dann hast du einfach was ganz Spezielles und die Pinienkerne ein bisschen karamellisiert oben. Das schaut dann so schön goldgebraten aus. Und also das ist wirklich eine tolle Art, Blumenkohl zu essen. weil es kann ja auch langweilig sein, Blumenkohl, aber so schmeckt es richtig gut.
Na gut, das ist der Blumenkohl der 50er Jahre, wo ganze Mietshäuser nach zerkochten Blumenkohl gerochen haben. Da war es Blumenkohl nicht nur gesund, sondern ein tolles Gemüse. Ja. Und sogar einen Magic Burger mit Sauerkraut gibt es, also ein bayerischer Burger.
Ja, der hat die schwarzen Beluga-Linsen drin. Und auch ein bisschen Karotte und ein bisschen Zucchini. Und diese ganze Geschmackskombo ist richtig gut. Also das ist einer unserer Lieblings.
Und die Beluga-Linsen gehen auch so schnell. Die muss man nicht einweichen. Genau. Die sind innerhalb von 20 Minuten fertig. Ganz tolle Linsen. Und jetzt kommen die süßen Sachen.
Ja, da nehme ich eben oft gerne Banane anstatt Ei. Und man kann auch Chiasamen nehmen. Die machen auch schön dick, wie wenn man Ei im Teig hat. Und ich tue immer bei meinen Kuchen frische Nüsse mahlen, also Mandeln oft und manchmal auch Cashews, weil die dann so ein natürliches Fett im Teig geben, wo der Geschmack richtig beim Backen rauskommt. Und da hier auch die Torten. Die.
Das ist dein Geburtstagskuchen, Espresso-Cake, oder Mauro?
Mauro ist nämlich Espresso-Cake, immer mit Dinsler-Kaffee gemacht und am Geburtstag, Weihnachten, 24.12., kriegt er das von mir schon zum Frühstück.
I start my day with that.
Ja, das ist ein köstlicher Kuchen mit Datteln und Banane und Espresso und Schokolade.
Wer an Natale am 24. Dezember Geburtstag hat, der muss auch einen Espresso-Cake nehmen. Wie ersetzt jetzt zum Beispiel, die Cashewnüsse zum Beispiel werden eingeweicht, wenn man einfach auf Eier verzichten muss?
Ja, die Cashewnüsse eingeweicht, die nehme ich für meine Eisrezepte, wenn ich Vanilleeis mache.
Ich schluck schon.
Ja, weil die werden einfach cremiger in der Küchenmaschine und ich habe immer so die Erinnerung, vor allem aus Amerika, so Häagen-Dazs Creamy Ice Cream und ich wollte ein Vanilleeis machen oder ein Eis überhaupt, wo du richtig das Cremige mitbekommst, aber es eben gesund ist. Und Cashews haben auch ganz viel Eisen und Proteine und die sind, wenn man eine Allergie gegen Nüsse hat, sind Cashews oft die freundliche Version und das ist so ein bisschen ein Kick, das einzuweichen, weil es dann richtig cremig wird und nicht bröselig.
Die Ersatzgeschichten für das, was man üblicherweise reintut, zum Beispiel Eier oder Butter oder manchmal sogar auch Milch oder andere Dinge ersetzt du dann zum Beispiel mit Sonnenblumenöl, mit Ahornsirup, mit Mandeln.
Genau, also Pflanzenmilch kann man nehmen, aber als ich das Buch fertig geschrieben hatte, da gab es das noch nicht. Jetzt gibt es das zum Glück. Es gibt mittlerweile tolle von Maigle Butter, streichzart, die vegane nennt sich das. Das kannst du jetzt auch anstatt Kokosöl oder Sonnenblumenöl in den Teig tun und du kriegst einfach einen super Geschmack raus. Das hatte ich damals diesen Luxus noch nicht. Also als wir das Buch gemacht haben, da waren noch nicht so viele tolle vegane Produkte auf dem Markt wie jetzt. Aber ich tue mittlerweile auch mit Maigle Butterteig machen oder einfach die Nüsse. Die Nüsse geben richtig dieses Fett, was du brauchst, wenn ein Teig saftig sein muss und nicht zu trocken.
Und Nüsse sind ja auch herrlich gesund. Ja. Das sind aber auch zum Beispiel Rezepte für Leute mit Unverträglichkeiten. Genau. Also bei Glutenunverträglichkeit, das ist, glaube ich, auch sehr gut, sich so zu ernähren. Ja. Und bei anderen Dingen oder Laktose oder gut, bei Fructose jetzt vielleicht nicht. Wie schwierig war es, eine Auswahl zu treffen?
Das war sehr schwierig. Vor allem, weil es sind mittlerweile auch noch viele neue Rezepte entstanden. Also wer weiß, vielleicht manchmal ein Update mit neuen Rezepten, ein neues Magic Food. Aber die Auswahl im Grunde, da ging es dann nur, was passt rein in die Seitenanzahl, die wir dann mit Karl Weih Verlag zusammen beschlossen haben zu machen. Ich habe noch viel mehr. Also und es kommen immer wieder neue. Also das ist nicht einfach auszuwählen, was dann reinkommt.
Aber wenn man so regelmäßig so kocht, wie ihr kocht oder wie du kochst, oder ihr kocht beide mal?
Ja, beide. Ja, Mauro ist ein begnadeter Koch. Wenn die Kinder bei den Großeltern sind, kocht immer er für mich.
I cook for the Contess.
Ja. Also bei so vielen Töchtern und Enkeltöchtern mittlerweile, da kann man nur klein beigeben.
Our girls, they love my pasta. They call Papi Pasta.
Papi Pasta und er ist sehr gut im Risotto kochen auch. Da nimmt sich die ganze halbe Stunde rühren ohne Pause. Yes. Und das Mantecare nennt er das, wenn er mit Prosecco abschüttet, ablöscht den Reis am Anfang mit ein bisschen Zwiebel und dann so lange rührt, dass so eine Creme kommt. Also da ist er der absolute Profi.
De Amido?
Ja. Nee, er ist ein sehr guter Koch.
Und wie ersetzt der Italiener dann Parmesan, der eigentlich zu jedem Gericht gehört?
Tolle vegane Versionen auf Kokosbasis, auf Mandelbasis. Also immer mehr schöne Optionen gibt es da.
Und den Unterschied merkt man dann gar nicht mehr so.
Also wir nicht. Vielleicht, wenn man gerade anfängt, kann man ein bisschen den Unterschied merken, weil man vorher normalerweise Parmesan oder andere
Our
Käse
guests,
hat.
They don't feel the difference.
Ja, niemand merkt bei uns.
Also das spricht doch auch für diese Art so zu kochen, wie ihr es tut.
Ja, weil die Zutaten das da sind. Mhm. Also je weniger man damit rumpanscht und es einfach wirklich nur frisch zubereitet, desto mehr schmeckt man dann die Pfifferlinge oder den Reis oder die Tomaten und die extra Sachen, das ist dann nur so eine Harmonie, die dann noch am Ende passiert zur Abrundung. Aber das da ist das Gemüse oder das Obst, was frisch ist.
Und die Inspiration kommt erstens von eurer Lust am Essen, von euren vielen Reisen. Wer international unterwegs ist, der ist, glaube ich...
Memory?
Ja, das ist ganz wichtig beim Essen.
Yes.
Die schönen Erinnerungen, die man hat.
Die Geschmacksnerven erinnern sich vor allen Dingen an die Kindheit seltsamerweise.
Absolut. Oder an ein Gericht.
That's why every day comes something new. Mm-hmm. Because it's a new experience, new trip. Mm-hmm.
Was hat es heute zum Beispiel zum Frühstück gegeben, bevor ihr von Kirchheim nach München gefahren seid?
Mauro Espresso, der ist ein eher Frühstück-Überspring-Typ, der sich mit einem Espresso erstmal ein paar Stunden normalerweise ins Atelier begibt zum Downloaden, was er in der Nacht an Visionen hatte für seine Kunstwerke. Ich mache am liebsten zum Frühstück, also ich mache zuerst ein bisschen frische Zitrone in ein halbes Glas Sprudelwasser und dann, ich liebe salty Frühstück, also
herzhaft.
Gurke, Tomate, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Avocado.
In der Früh?
Ja, einen guten Schuss Essig und ein getoastetes Kornbrot mit ein bisschen Olivenöl. Und dann kann ich auch, wenn es sein muss, bis 1, 2, 3 durchmachen und für alle anderen sorgen und dann lieber ein spätes Mittagessen machen. Aber ich liebe so ein bisschen mit Tomaten und Gurken und Zwiebel Breakfast.
Und was bekommen die Kinder als Pausebrot?
Die kriegen auch braune Toasts, also Vollkornbrot mit, die lieben gern die Vegan Cheese Optionen mit bisschen veganer Salami und Gurke rein und Banane und jetzt gibt's tolle Pfirsiche und ich habe so ein kleines Tablett mit allen möglichen, auch Trockenobst, Aprikosen und Cashewnüsse und so und dann nehmen sie sich so einen Mix von Sachen, aber immer irgendwas anderes jeden Tag, dass es nicht langweilig wird.
Da werden natürlich die anderen Kinder gern tauschen wollen. Das war doch früher auf dem Schulhof so, oh, gib mal was von deinem Käsebrot, ich mag das Wurstbrot nicht.
Oh,
du hast was Süßes bekommen, ich nie. Und eine harte Währung war gegen Lateinhausaufgabe, hoffentlich hört Maria Dannhardt zu, war ein Pausenbrot, dann durfte ich abschreiben. Und meine Mami hat auch tolle Pausenbrote gemacht. Eine harte Währung auf dem Schulhof. Und was gibt's mittags dann? Wenn die Kinder heimkommen?
Vollkommen unterschiedlich. Manchmal Pasta, manchmal mache ich so Wraps mit so Tortilla-Wraps und Linsen und frisches, knackiges Gemüse drauf und kurz in den Ofen, dass ein veganer Käse oben ein bisschen brutzelt und dann rollt man das ein und schneidet in zwei und dann haben sie ihre Wraps. Das ist ein sehr beliebtes Mittagessen oder einen großen Salat und
aus dem Garten?
Ja, natürlich aus dem Garten.
Patate?
Und Kartoffeln. Ich mache gerne so überbackene Kartoffeln mit Kümmel und die kann man dann auch kalt essen mit meiner veganen Mayonnaise. Ja, da machst du so ein bisschen von der White- oder Safran-Mayonnaise im Buch einen kleinen Löffel drauf auf so eine kalte, überbackene Kartoffel mit ein bisschen Kümmel und das ist also ein super Favorite bei uns. Ja. So Risotto und solche Sachen mache ich lieber abends, weil da brauche ich auch ein bisschen Zeit und dann setzt man sich zusammen.
Das macht Mauro.
Gemütlich. Mauro liebt Risotto machen. Das ist auch der beste Risotto-Koch, den ich kenne.
Der Daumenwalpi, der Unterschied zwischen vegetarischer und veganer Küche ist, bei der veganen Küche sind keine Milchprodukte dabei, kein Fleisch, logischerweise ist ja bei der vegetarischen auch kein Fisch.
Alles Tierische ist bei veganer. Genau, alles, was vom Tier kommt, ist bei vegan weg. Also Eier, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.
Und das kann man jetzt mittlerweile, seit vegane Küche auch aktueller geworden ist, durch viele gute Produkte ersetzen.
Ja, yes. Genau. Aber ich erinnere mich, am Anfang haben wir noch viel mehr vegane Produkte dazu getan zum Essen. Jetzt hat sich da schon wieder sowas verändert im ganzen Körper und mit dem Geschmack, dass man auch weniger zu veganen Extraprodukten langt und eher wirklich hauptsächlich Gemüse und Obst und die verschiedenen Sachen, die wir im Garten finden, isst und Kichererbsen, Hummus, Linsen, Bohnen, Pilze. Jetzt ist die Pfifferlingzeit. Ich habe vorgestern eine köstliche Pfifferlingpasta gemacht.
Selbst gesucht?
Nein, in diesem Fall nicht. Wir gehen manchmal, wir haben einen tollen Schreiner in Kirchheim. Der erkennt sich sehr gut aus, wo im Wald die besten Pilze sind. Und dann gehen wir manchmal mit den Mädels Pilze sammeln. Aber das haben wir dieses Jahr noch nicht geschafft. Da ist so viel los, gerade mit Ausstellungen vom Mauro. Da haben wir noch keine Zeit gehabt.
Und die Präsentation vom Kochbuch.
Ja, genau.
We have something in projects for our garden, for the future.
Ja, Mauro möchte auch bei uns ein paar Pilze in ein paar Ecken wachsen lassen. Dann brauchen wir nicht so weit laufen im Wald.
Der Bauer aus dem Unterallgäu, Mauro. Jetzt fehlen bloß noch Kühe und Schweine und Hühner.
Die haben wir um uns rum überall, bei allen Nachbarn.
Ist ja auch schön, ja. Im Allgäu wirklich, wenn man durchfährt. Die kommen ja aus einer ähnlichen Ecke, also nicht weit weg von euch. Die Kühe stehen jetzt abends noch da und es ist einfach herrlich.
Ist
es ist eine tolle Jahreszeit. Aha. Mauro hat früher sogar auch mal für eine weltberühmte, wir nennen jetzt den Namen nicht, Schokoladen-Nougat-Nusscreme Werbung gemacht und dann als Vater beschlossen, dieses
quando hai deciso di non farlo più per questa impresa per le
bambine. That was so many years ago. After I did advertising for Grossinname. And actually I found out I was allergic to cow milk.
Da kriegt er keine Luft, wenn er Milchprodukte isst. Das hat er damals dann rausgefunden.
Das dauert lang, bis man das rauskriegt.
Ja, ja, war auch nur ein Zufall.
And slowly I saw the Kinder in the Schule.
Mit diesen Broten.
Ja, and I decide to stop.
Ja, aber da ist noch ein bisschen mehr zu der Geschichte, weil er wurde gebeten, für diese Marke einen Werbefilm zu machen, wo es angepriesen wird als etwas Gutes für die Kinder, für den Sport. Und da hat er dann die Bremse gezogen, weil er gesagt hat, das ist eher einfach Süßigkeit, was zum Naschen, aber nicht, dass man jetzt das als gesundes Produkt anpreist für Kinder. Und dann hat er gesagt, na, also eigentlich hat er sowieso mehr Lust, seine eigenen Bilder zu zeigen und zu kreieren und Ausstellungen zu machen und weniger.
Wieder eine Weichenstellung.
Ja, das war dann so der Switch.
Also aber du hast eine Alternative, oder ihr habt eine Alternative
ja,
in dem Buch.
Genau.
Eine Nuss-Nougat-Creme.
Genau, mit Haselnüssen aus dem Garten und Kokosblütenzucker.
Die Kunstwerke von Mauro sehen wir in diesem herrlichen Buch Magic Food. Die schönen Rezepte von einer strahlenden Franziska präsentiert sehen wir auch in dem Buch. Tolle Fotos sind auf jeden Fall drin. Und man darf auch reinspitzeln in euer Haus in Tiefenried bei Kirchheim und in die Küche der Magic Contessa. Mhm. Was gehört alles so zum Grundstock? Das steht auch in dem Buch drin von der veganen Küche, wie ihr sie uns zeigen wollt.
Also ich habe es jetzt wieder gemerkt, als ich den Kochkurs gegeben habe in Neuses in der Berufsschule. Ich habe eigentlich nur die alten klassischen Sachen. Ich habe keine Thermomix, keine komplizierten Maschinen. Ich habe wirklich nur the basics und habe eine kleine Küche, die aber so offen ist, dass man alles sieht, raus in den Garten sehen kann, zum Esstisch sehen kann, zum Kamin. Wir haben auch keinen Fernseher, wir haben nur eine Sofarunde mit einem gemütlichen alten Kamin. Und da fühle ich mich wie in meinem kleinen Universe, wo ich quasi mich von allen Seiten bewegen kann, ohne viel laufen zu müssen und habe alles bei mir. Also jede Schublade ist ganz nah, die Spülmaschine ist ganz nah, der Herd ist ganz nah. Ich muss nicht mich viel bewegen und kann da meine Experimente machen und Zauberrezepte erfinden. Und es ist so alles Holz, bisschen weiß angemalt und eine riesige Fläche, wo ich, wie gesagt, alles, was frisch ist, immer sichtbar da liegen habe. Also ganz bunt und man sieht immer wieder irgendwelche Kinderhände, die sich was Köstliches stibitzen und somit auch Energie haben den ganzen Tag. Ich habe auch ein paar vegane Süßigkeiten in einem kleinen Schrank, wo man auch hin kann. Aber das Tolle ist, dass wenn man das Obst sieht und das Gemüse sieht, dann greift man einfach natürlicherweise dazu. Und es ist so eine sehr lebendige Küche.
Eine Familienküche.
Ja, genau, eine Familienküche.
Und auch ein Ort, wo bei euch sind ja immer Freunde, Gäste, Sammler da. Also genau. Es ist ein offener Künstlerhaushalt mit hervorragender Küche. Das ist immer der Nachteil, wenn es so gutes Essen gibt, dann kommen immer alle.
Das ist ja meine große Freude. Für mich gibt es kein größeres Kompliment, als wenn die Teller leer gegessen sind und die Leute sich wohlfühlen und auch fragen, oh, wie hast du das gemacht? Das ist ja auch der Grund für das Buch, dass immer gefragt wurde, wie machst du das? Und in der Zeit, wo wir eben wirklich ein Jahr lang im Atelier waren, war das der perfekte Moment, das aufzuschreiben.
Ein wunderschönes Buch, ein wunderschöner Ratsch, sehr inspirierend und sehr fröhlich. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart und habt, weil ihr so eine internationale Familie seid, ihr beiden, habt noch eine Frage an euch, die natürlich zum Programm BR Heimat passt. Mhm. Was ist für dich, Mauro Bergonzoli, und für dich, Franziska Gräfin Fucker, Heimat?
Cosa per te Heimat è il concetto di come ti senti a casa, dove vivi, quel concept?
Gemütlich.
Gemütlich ist für dich Heimat. Ovunque dove sei. Egal wo er ist, wenn er sich gemütlich fühlt, das ist für ihn Heimat.
Wenn die Magic Contessa.
Exactly. The most important to be with her.
And your daughters.
Yes. That's my gemütlich, ja. Part.
Und für dich,
also
Franziska?
Für mich ist Heimat mein Schwaberländle. Also, mhm. Die Gegend, wo wir jetzt wohnen, was auch wie ein Glückszufall am Ende so sich offen getan hat als perfekter Platz für uns, da fühle ich mich wohl, da bin ich aufgewachsen. Die schwäbische Gegend, das Unterallgäu und einfach die ganzen Menschen dort, die Natur, die Musik, die Kultur und meine alten Freunde und nah bei der Familie sein, das ist für mich Heimat. Also ich habe das sehr vermisst, viele, viele Jahre im Ausland und weiß es jetzt umso mehr zu schätzen.
Da wünsche ich euch, dass ihr in eurer Heimat glücklich, gesund und gemütlich bleibt.
Danke.
Vielen Dank.
Dass es euch weiterhin gut geht und bedanke mich sehr für diesen schönen
Wir
Ratsch.
Danken für die Einladung.
Danke.
Hatte die Ehre. Grande piacere.
Grande piacere.